Liebe Gemeinde, wir waren schon zu spät. In aller Eile wollte ich Lukas noch schnell zum Stützpunkttraining fahren. Gucke auf die Benzinanzeige. Natürlich ist der Tank fast leer. Sie wissen, wie das läuft. Schnell noch an der Tankstelle vorbeigefahren, herangestürzt an die Zapfsäule, den Stutzen hineingesteckt. Benzin kommt, der Tank ist voll. Und plötzlich packt mich das kalte Entsetzen. Sie ahnen es schon. Nö, kein Geld mit, das wäre vielleicht noch gegangen, dann wäre ich möglicherweise kreditwürdig gewesen. Nein, als ich den Stutzen herausziehe, merke ich, es ist der falsche Treibstoff. Normalbenzin statt Diesel. Und wenn ich jetzt losfahre und der Termin drängte, ja, dann haben wir einen Motorschaden. Was war zu tun? Der einzige Ausweg, es musste ein totaler Austausch des Treibstoffs erfolgen. Dort an der Tankstelle war das nicht möglich, also ließ ich mich vom ADAC zur nächsten Werkstatt abschleppen. Die haben dann den falschen Treibstoff mit einem Saugverfahren herausgeholt, haben also das Normalbenzin herausgeholt. Aber das hätte ja zum Fahren immer noch nicht genügt. Wenn jetzt also in SFO, jetzt sind Sie ja versorgt und fahren Sie mal weiter, hätte ich immer noch im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen gesessen. Es musste also der falsche Treibstoff raus und es musste dann Diesel eingefüllt werden, neuer Treibstoff rein. Und erst dann konnte der Wagen seinen vernünftigen Dienst wieder tun und der Motor war gerettet. Heute in unserem Predigttext, da verordnet uns Paulus auch einen solchen Treibstoffwechsel. Da sagt er, wenn du als Christ dein Lebensauto so fahren willst, dass es dem Willen Gottes entspricht, wenn du dein Lebensauto so fahren willst, dass es zum Segen deiner Gemeinde wird und zum Segen deiner selbst, dann brauchst du einen Treibstoffwechsel, immer wieder. Und damit kommen wir heute schon wieder an eine sehr heikle Stelle in dieser Epistel. Letzten Sonntag hatten wir gesehen in den Versen unmittelbar vorher, Epheser 4, 17 bis 24, als wir Christen wurden, als Gott uns als seine Kinder annahm, da hat er uns herausgeholt aus unserem alten Leben und hineingestellt in ein neues Leben. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Alte Leben ausgezogen, das neue Leben angezogen. Das hat Gott an unserem Leben gewirkt. Und wir hatten gesehen, letzten Sonntag, dieses neue Leben ist ein Kontrastprogramm. Gott führt uns in einen Lebensstil hinein, der sich an Gottes Maßstäben ausrichtet und eben dadurch unausweichlich in den Konflikt gerät mit den Lebensmaßstäben der Heiden. Ein Kontrastprogramm ist das neue Leben. Bestimmt vom Maß Gottes. Und wir hatten gesehen, dieses Kontrastprogramm hat auch etwas mit unserem Kopf zu tun. Gott lehrt uns neu zu denken, die Dinge neu zu bewegen, zu prüfen und daraufhin dann neue Entscheidungen zu treffen. Und wir hatten gesehen, dieses neue Leben wird ständig erneuert. Wir sind als Christen nicht perfekt, wenn wir bekehrt sind, sondern Gott arbeitet ein ganzes Leben lang an uns, bis wir einmal ganz bei ihm sind. Und erst dann werden wir vollkommen sein. Erst dann werden wir alle Sünde endgültig los sein. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Und heute nun, in der Fortsetzung, da zeigt Paulus uns an konkreten Beispielen aus dem Alltag, wie dieses neue Leben nun praktisch aussehen soll. Welche Symptome, welche Folgewirkungen des neuen Lebens gewissermaßen Gott bei uns finden will. Und folglich ist das erste Wort in diesem Text, den Sie vor sich haben, und das ist übrigens auch im griechischen Text das erste Wort, darum. Der Bibeltext geht los mit dem Wörtchen darum. Paulus sagt, weil das so ist, was ich in den Versen 17 bis 24 geschrieben habe. Weil du als Christ ein neues Leben von Gott geschenkt bekommen hast, hineingestellt worden bist in neue Kleider gewissermaßen. Darum sollen jetzt auch die Folgen dieses neuen Lebens schrittweise in deiner Praxis erkennbar werden. Jesus hat diese Folgen, wir haben das eben in der Lesung gehört, als Früchte bezeichnet. Früchte sind ja etwas, das organisch wächst, herauswächst aus einem guten Stamm, aus einer guten Wurzel. Und so soll unser Leben jetzt diese Früchte zeigen, die Früchte des neuen Lebens. Wir warten mal kurz, bis das Fenster geschlossen ist oder geöffnet ist. Jedenfalls so, dass es in der richtigen Stellung ist. Ein Käfer findet nicht raus. Ja, wir sind heute ganz tierfreundlich. So, jetzt haben wir es geschafft. Alles klar. Danke. Also, die Früchte des neuen Lebens sollen erkennbar werden, sagt Jesus. Wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Wer zu mir gehört, bei dem wird sich das auswirken in seinem Leben. Und Paulus nennt jetzt in unserem Predigttext einige dieser Früchte beim Namen. Das ist eine gute Hilfe für uns, denn jeder von uns kann sich selbst überprüfen, welche dieser Früchte sind bei mir schon gewachsen, welche sind vielleicht stärker ausgeprägt, welche noch schwächer. Es ist eine Hilfe für jeden Einzelnen von uns. Und so lassen Sie uns jetzt diesen ganzen Text am Stück lesen, Verse 25 bis 32 aus Epheser 4. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir beten noch einmal. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, hilf uns, dass wir wirklich deine Stimme aus diesem Bibeltext heraushören und dass jeder von uns bei sich selbst ganz ehrlich erkennt, was du ihm, was du ihr damit sagen willst. Herr, wir bitten jetzt um deine Hilfe und deine Leitung, wenn wir diesen Text zusammen studieren wollen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist wichtig, dass diese Verse erst am Ende des 4. Kapitels stehen. Oder anders ausgedrückt, das ist heute die 30. Predigt in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief. Die 30. Predigt. Und es ist wichtig, dass es erst die 30. Predigt ist. Noch nicht die zweite, dritte oder vierte Predigt war, bei der dieses hier thematisiert wurde. Warum? Weil sonst ein ganz großes Missverständnis auftreten könnte. Und das würde so lauten: Christ sein, das ist eine Anleitung zum ordentlichen Leben. Ja? Wenn das früher gekommen wäre, möglicherweise gleich am Anfang, dann hätte man denken können, der christliche Glaube bedeutet, dass ich möglichst gut und ordentlich und wahrhaftig lebe. Und dabei hilft mir die Bibel, diesen ordentlichen, wahrhaftigen Weg zu finden. Das unterscheidet die Christen von anderen, dass sie eben wahrhaftiger sind möglicherweise oder mit ihren Worten sorgsamer umgehen als andere. Und bei diesem Missverständnis kommt es dann dazu, dass wenn man jemanden fragt, bist du Christ? Sehr schnell die Antwort kommt, ich bemühe mich, Christ zu sein. Das heißt, ich versuche, diesen Ordnungen und Regeln, die hier aufgestellt werden, möglichst genau zu entsprechen. Und ich weiß, dass das nicht immer so hundertprozentig funktioniert, aber ich bemühe mich, Christ zu sein. Das ist das Missverständnis. Und auf der Welle dieses Missverständnisses schwimmt etwa auch das Projekt Weltethos, das maßgeblich von dem katholischen Theologen Hans Küng entworfen wurde, das aber auch etwa von unserem Bundespräsidenten Köhler sehr stark unterstützt wird. Das Konzept besagt, die Religionen können wunderbar zusammenarbeiten. Jede Religion muss eben aus ihren Lehren die besten ethischen Prinzipien herausfiltern. Und wenn sie sich dann alle treffen und jeder seine besten ethischen Prinzipien herausfiltert, dann wird man eine gewisse Schnittmenge erkennen. Und auf der Basis dieser Schnittmenge können die Religionen dann schiedlich, friedlich und konstruktiv zusammenarbeiten. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, gestern wurde von der Evangelischen Akademie in Tutzing, die wird also finanziert von der Evangelischen Landeskirche, der Aga Khan geehrt. Der Aga Khan ist ja das spirituelle Oberhaupt von 18 Millionen Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft der Ismaeliten. Das ist eine muslimische Glaubensgemeinschaft, die zählen zu den Schiiten. Und dieser Aga Khan hat den Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing erhalten, die damit das weltweite Engagement Kahns gegen die Armut würdigt, welches durch die Ethik des Islams bestimmt sei. Und in einer Würdigung der Akademie heißt es dann, der Aga Khan konkretisiere den Anspruch eines toleranten, sozial engagierten Islam. Die Botschaft ist klar, wenn man den Islam nur richtig versteht, sagt die Evangelische Akademie Tutzing, dann kann er sich bestens mit dem christlichen Glauben ergänzen, nämlich auf der Ebene einer Ethik, einer Toleranzethik, die versucht, die Verhältnisse in dieser Welt besser zu ordnen, als das zurzeit der Fall ist. So viel Naivität, mag man denken, bringt nur eine Evangelische Akademie zustande. Und in diesem Sinne könnten auch Leute, wenn sie den Zusammenhang nicht beachten, die Verse von Paulus deuten. Der christliche Glaube als Anleitung zum ordentlichen, anständigen Leben. So ist es nicht gemeint. Der lebendige Gott setzt bei unserem Leben völlig anders an. Und deswegen schickt Paulus diesen Versen, die wir hier haben, ja drei Viertel Kapitel voran. Das Hauptproblem, sagt die Bibel, ist nicht, dass wir falsch handeln, sondern dass wir falsch sind. Gott sagt nicht, du handelst falsch, sondern du bist falsch in deinem Herzen. Und weil du falsch bist in deinem Herzen, bist du verloren. Das ist die Konsequenz. Du bist von Gott getrennt. Selbst wenn du dich bemühst, einigermaßen wahrhaftig und friedlich und nächstenliebend dich zu verhalten, das ist dein Hauptproblem. Du bist von Gott getrennt. Und deshalb setzt die Kerntherapie der Bibel beim Kernproblem ein, nämlich bei der Vergebung unserer Schuld, bei dem Geschenk des neuen Lebens in der Wiedergeburt. Gott schenkt dem, der ihm glaubt, neues Leben. Zurück zu Gott. Das Beziehungsproblem ist unser Hauptproblem. Und das löst der lebendige Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, der das auf sich nimmt, was uns von Gott für immer hätte trennen müssen. So, und dieses Kernanliegen, das hat Paulus in den ersten Versen ausführlich behandelt. Hat er beschrieben, wie wir Kinder Gottes wurden durch die Vergebung, wie Gott uns hineingeholt hat in seine Familie und in sein Reich. Und erst danach, erst jetzt am Ende des vierten Kapitels, erst jetzt in der 30. Predigt über den Epheserbrief, kommen gewissermaßen die logischen Auswirkungen dieses neuen Lebens zur Sprache. Wir werden in den nächsten Kapiteln ab Epheser 5, Vers 22, da geht das los, sehen, was das speziell heißt. Die Auswirkungen für das Zusammenleben in der Ehe, die Auswirkungen für die Kindererziehung, die Auswirkungen für das Verhalten am Arbeitsplatz gegenüber dem Chef oder gegenüber den Mitarbeitern. Wir werden das sehr konkret von Paulus dargestellt bekommen. Heute nun geht es mal zunächst um die Auswirkungen für das Zusammenleben überhaupt, auch in der Gemeinde. Und da sagt Paulus, dein Leben braucht einen Energieaustausch. Denken Sie an den Treibstoffwechsel in der Werkstatt, Normalbenzin raus, Diesel rein. Und dieser Vergleich passt ganz gut, denn unser altes Leben fuhr gewissermaßen mit Normalbenzin. Unser altes Leben, das setzte sich zusammen aus den alten Gewohnheiten. Und diese alten Gewohnheiten waren der Normalfall. Deswegen passt das Bild ganz gut. Das Normalbenzin muss raus. Aber Paulus bleibt nicht bei der Abgrenzung stehen, bei der Negation, sondern Paulus sagt in einem Atemzug beides. Er sagt, was raus muss aus dem Herzen und aus dem Handeln, und er sagt zugleich, was rein muss ins Herz und ins Handeln. Es darf kein Vakuum entstehen, kein luftleerer Raum. Paulus sagt nicht, lass das. So stellen sich ja manche Leute christliche Ethik vor. Einfach eine große Aufzählung von lauter Dingen, die man nicht darf. Aber so macht es Paulus nicht, sondern er sagt, nimm das eine raus und nimm dafür das andere rein. Darum wird es jetzt in den nächsten Versen gehen. Und dabei werden wir wieder diese eigenartige Spannung erleben, die sich durch die Bibel hindurchzieht, dass Gott uns das neue Leben als ein Geschenk gibt. Dass er sagt, du kannst es dir nicht erarbeiten, du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst es nur im Glauben demütig ergreifen. Ich schenke es dir. Und dann sagt er so, und ich schenke es dir und ich wirke jetzt auch die Veränderungen in deinem Leben. Und weil ich dir das schenke, darum darfst du dich jetzt mit deinem ganzen Engagement reinhängen und es lernen, mir gehorsam zu sein. Und jetzt sehen wir, welche Treibstoffwechsel Paulus uns hier verordnet. Der erste Wechsel, zu dem er uns auffordert, steht in Vers 25. Und da heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Das ist also der erste Treibstoffaustausch von der Lüge zur Wahrheit. Wenn Sie mitschreiben wollen, erstens von der Lüge zur Wahrheit. Lüge, da steht im Griechischen ein Wort, das kennen Sie alle, das heißt Pseudos. Ja, wenn einer ein Pseudo-Fußballer ist, dann tut er nur so, als wäre er ein Fußballer. In Wirklichkeit kann er aber gar nicht spielen. Das heißt, Lügen, ich erwecke einen Eindruck, der dem wahren Sachverhalt nicht entspricht, um den anderen zu täuschen. Das ist Lüge. Und die Lüge gehört in der Welt zu den ganz normalen Umgangsformen. Das wird bestenfalls als Kavaliersdelikt von vielen betrachtet. Teile der Gesellschaft sind geradezu systematisch auf Lügen aufgebaut. Und wenn manche Leute plötzlich aufhören würden zu lügen, würde manches in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr funktionieren. Aber die Bibel nimmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Jesus sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Johannes 8, Vers 44. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Lüge hat viele Facetten, viele Gesichtspunkte. Es kann falsche Information sein oder dass ich maßlos übertreibe und dadurch einen völlig anderen Eindruck erwecke, als der Wirklichkeit entspricht. Steuerbetrug kann Lüge sein. Das heißt, ich versuche, den anderen in die Irre zu führen, um mir selbst einen Vorteil zu verschaffen, den ich sonst nicht hätte. Deswegen steht schon in den 10 Geboten, du sollst nicht lügen. Man kann schnell zum Lügner werden. Und Paulus sagt jetzt zu den Christen, Leute, legt die Lüge ab. Das Wort, was da steht, benutzt man, um ein Kleidungsstück abzulegen. Legt die Lüge ab, trennt euch davon, zieht das aus. Na klar, wird uns das auch als Christ hier und da immer noch mal wieder passieren, dass wir da reintappen. Und hinterher fassen wir uns an den Kopf und sagen, Menschenskinder, jetzt hast du eine Lüge gesagt. Aber das darf nicht zum Normalfall werden. Das dürfen wir nicht selbst bei uns als ein Kavaliersdelikt entschuldigen. Das darf nicht zur Grundhaltung werden, naja, man lügt eben so ein bisschen. Nein, Lüge raus, das ist das Normalbenzin. Und Diesel rein, nämlich, Paulus sagt, redet die Wahrheit. Darum geht's. Und damit ist nicht nur die theologische Wahrheit gemeint, also dass wir die richtige, wahre Lehre den Menschen sagen, das natürlich auch. Aber damit ist hier auch gemeint, dass wir die Wahrheit im Alltag sagen. Und es gibt eine ganz klassische Definition von Wahrheit. Wahrheit, das ist die Übereinstimmung zwischen einer Sache und einer Aussage. Also, dass ich über eine Sache wirklich eine richtige, zutreffende Aussage mache. Und das geht bis in die Kleinigkeiten hinein. Wenn wir als Christen an der Kasse stehen und die Dame gibt uns plötzlich 5 Euro mehr raus, als eigentlich angemessen wäre, dann sollte es schon für uns selbstverständlich sein, auch sie darauf hinzuweisen. Und wenn sich das sogar noch ergibt, das geht nicht immer mit Krampf, aber ergibt zu sagen, warum wir sie darauf hinweisen, umso besser. Denkt sie vielleicht noch ein bisschen länger drüber nach. Wahrheit ist so wichtig. Warum? Weil nur durch Wahrheit Vertrauen wachsen kann. Nur durch Wahrheit kann Vertrauen wachsen. Der Evangelist Theo Lehmann hat das mal über seinen Vater gesagt. Er hat gesagt, mein Vater war kein perfekter Mensch. Aber er hat mich nie belogen. Er hat mir immer die Wahrheit gesagt. Das könnte ich über meinen Vater genauso sagen und ich denke, mein Sohn über mich auch. Das ist die Grundlage für Vertrauen, dass ich weiß, der andere sagt mir immer die Wahrheit. Und Paulus betont das jetzt hier nochmal besonders in Bezug auf die Gemeinde. Er sagt, weil wir untereinander Glieder sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir als Christen nur verpflichtet sind, Christen gegenüber die Wahrheit zu sagen. Das will Paulus hier nicht sagen, sondern er bringt das Wahrheit sagen in der Gemeinde als ein Beispiel dafür, wie wichtig Wahrhaftigkeit für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft ist. Denn Gemeinschaft baut auf Vertrauen. Und Vertrauen baut darauf, dass man sich die Wahrheit sagt. Und Lüge untergräbt die Gemeinschaft. Und Wahrheit sagen stärkt die Gemeinschaft. Das ist in jeder Familie und in jeder Gemeinde. Und Paulus, Sie haben es schon gemerkt, lässt hier wieder sein Lieblingsbeispiel für die Gemeinde anklingen, nämlich den menschlichen Körper. Er sagt, wir sind untereinander Glieder. Und auch der Körper kann doch nur funktionieren, wenn seine einzelnen Teile verlässlich miteinander kommunizieren. Sonst funktioniert der ganze Körper nicht. Also stellen Sie sich vor, das Gehirn sendet falsche Signale an die Füße. Dann werden wir stolpern. Dann werden wir torkeln vielleicht wie ein Betrunkener, weil das Gehirn falsche Signale an die Füße sendet und keine Signale, die dem wahren Sachverhalt entsprechen. Oder das Gehirn meldet plötzlich eine falsche Temperatur an den Körper. Das Gehirn meldet, dass es ganz, ganz warm ist. In Wirklichkeit ist es aber kalt. Dann schützt der Körper sich nicht entsprechend gegen die Kälte. Oder das Auge sendet falsche Signale an das Gehirn. Das Auge sendet das Signal, da kommt eine Kurve. Und in Wirklichkeit geht es geradeaus weiter. Überlegen Sie mal, was das fürs Autofahren bedeutet. Ja, wenn das Auge plötzlich falsche Signale sendet. Oder wenn die Nerven in den Händen und in den Füßen an das Gehirn falsche Signale senden, etwa nicht melden, wenn eine Verletzung vorliegt. Das ist ja Zum Beispiel bei der Leprakrankheit, das große Problem, da senden die Nerven keine angemessenen Schmerzsignale mehr. Und die Leprakranken verletzen ganz furchtbar etwa ihre Füße, weil sie keine Schmerzen empfinden und nicht merken, wo sie auf Widerstand stoßen. Also, wenn die Kommunikation nicht wahrhaftig, nicht angemessen funktioniert in einem Körper, dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Und so sagt Paulus, ist es mit der Gemeinde. Weil ihr untereinander Glieder seid, sollt ihr wahrhaftig miteinander umgehen. Dabei muss man sagen, die Wahrheit sagen, das heißt nicht, dass ich immer alles sage, was mir gerade so durch den Sinn geht. Das haben ja manche Therapien etwa, die von Sigmund Freud sehr stark geprägt sind, so gelehrt. Man muss alles auspacken, man muss alle Empfindungen auf den Tisch legen. Nur dann ist man authentisch, nur dann ist man echt. Man muss dem anderen auch sagen, was einem an ihm missfällt. Und man muss die ganze Aggression rauslassen, nur dann wäre man wahr. So ist das hier natürlich nicht gemeint. Auch manche Christen denken, ich bin besonders wahrhaftig, wenn ich immer alles ungeschützt auf den Tisch packe. Aber das sagt Paulus hier nicht. Es gibt auch den Schutz der Verborgenheit. Die Bibel weiß auch etwas davon, was es bedeutet, dass wir die Intimsphäre wahren. Und etwa im Umgang mit sensiblen Fragen, die den anderen tief in seinem Inneren berühren, da brauchen wir auch so etwas wie eine Keuschheit im Umgang miteinander. Und seelsorgerliche Verschwiegenheit sowieso. Also Wahrheit sagen heißt nicht immer alles auf den Tisch packen, was mir gerade durchs Hirn geht. Wahrheit reden heißt nicht, dass ich immer alles sagen muss. Aber wenn ich rede, dann muss das, was ich sage, wahrhaftig sein. Nur so kann Vertrauen wachsen. Das ist also der erste Treibstoffaustausch, den Paulus uns hier ans Herz legt, von der Wahrheit zur Lüge. Und dann der zweite Wechsel. Vers 26 und 27, da sagt Paulus, zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Das ist der zweite Wechsel vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn. Das erstaunt Sie vielleicht. Paulus sagt nicht vom ungezügelten Zorn dazu, dass du überhaupt nicht mehr zornig bist, sondern vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn. Nicht jede Art von Zorn wird in der Bibel grundsätzlich abgelehnt. Es gibt auch einen heiligen Zorn. Es gibt auch einen gerechtfertigten Zorn über die Sünde. Etwas später im Epheserbrief sagt Paulus in Kapitel 5, Vers 6, Gottes Zorn kommt über die Ungehorsamen. Also, das muss ein gerechter Zorn sein. Und Jesus hat es mal ganz deutlich gesagt in Markus 3, Vers 5. Markus 3, Vers 5, da ist es so über Jesus ausgedrückt. Und er sah sie an mit Zorn. Sünde auch von seinen Nachfolgern. Jesus erwartet, dass wir uns nicht mit der Sünde abfinden. Wissen Sie, es gibt einen fehlenden Zorn unter manchen Christen. Und dieser fehlende Zorn, das ist Ignoranz gegenüber dem Bösen. Das ist Apathie, Leblosigkeit gegenüber der Unmoral. Das darf uns doch nicht kalt lassen. Liebe Leute, wenn wir Gott lieben, dann kann es uns doch nicht egal sein, wie die Welt mit ihm umgeht und mit seinen Geboten. Im Psalm 119 steht dieser Vers, Zorn erfasst mich über die Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Und ich frage Sie, kennen wir das noch, diesen gerechten Zorn über die Gottlosigkeit, darüber, dass man Gottes Gebote mit Füßen tritt, über die Unmoral, über die ganzen Perversitäten, die vor uns ausgebreitet werden in den Medien, über die Brutalität, über die Verführung der Menschen. Versetzt uns das noch in Zorn, wenn wir sehen, wie gestern Abend, ich habe nur mal kurz reingeguckt, die Gruppe den Grand Prix d'Eurovision gewonnen hat, die im Grunde genommen mit einer Horrorshow das fortsetzt, woran wir durch Harry Potter und andere Erzeugnisse schon gewöhnt worden sind. Wo sozusagen der Horror-Trip europaweit auf den Schlagerthron gesetzt wird. Man muss sich vorstellen, von was für einer Geisteshaltung zeugt diese Dekadenz in Europa. Und kann uns das noch in einen gerechten Zorn versetzen? Wir sollen nicht falsche Zurückhaltung walten lassen gegenüber bösen Zuständen, gegenüber bösen Taten, gegenüber bösen Worten. In der Politik hat man das genannt, die Politik des Appeasement. Dass manche dachten, sie würden Diktatoren dadurch am meisten besänftigen, dass sie sich möglichst freundlich und vorsichtig ihnen gegenüber verhielten. Und so gewöhnen wir uns als Christen auch manchmal gegenüber dem Bösen und der Unmoral eine Form des Appeasements an. Dass wir sagen, na ja, wir wollen den Konflikt nicht auf die Spitze treiben, schließlich sind wir ja immer friedlich als Christen. Das wollte Jesus nicht. Es gibt einen heiligen Zorn, es gibt einen gerechten Zorn und da sollten wir unserem Herrn wirklich nachfolgen, um seinetwillen und um seiner Ehre willen. Und solcher Zorn, das ist nicht so sehr ein äußerer Gefühlsausbruch, das ist mit diesem Wort hier nicht gemeint, sondern eher eine tiefe, innere, überzeugte Ablehnung des Falschen. Und die ist verbunden mit Traurigkeit, die ist verbunden mit tiefer Traurigkeit. Gerechter Zorn, das ist von Gott angesagt, auch für uns. Allerdings, muss ich zugeben, gibt es dabei auch bei gerechtem Zorn immer eine gewisse Gefährdung, dass der gerechte Zorn ein selbstgerechter Zorn wird. Dass ich mich innerlich über den anderen erhebe. In Jakobus 1, Vers 20 steht, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und damit ist so ein auf sich selbst gerichteter und von sich selbst überzeugter selbstgerechter Zorn gemeint. Und darum macht Paulus hier drei Einschränkungen. Er sagt, zürnt ihr so, sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Das wollen wir uns kurz angucken. Also, wenn wir zürnen, auch gerecht, dann sollen wir nicht sündigen. Das steht schon im Psalm 4, Vers 5, so zürnt ihr, so sündigt nicht. Redet mit eurem Herzen auf eurem Nachtlager und seid still. Also, auf dem Nachtlager soll einer seinen Zorn nochmal überdenken, seinen Zorn nochmal überprüfen. Denn wir können mit unserem Zorn auch sündigen im Hinblick auf das Motiv. Und dann meinen wir, wir würden um Gottes Willen zürnen und um seiner Gerechtigkeit willen. Und in Wirklichkeit zürnen wir vielleicht nur um unserer eigenen Eitelkeit und Empfindlichkeit willen. Oder weil wir uns nicht beherrschen können. Also wir können sündigen im Hinblick auf unser Motiv. Und wir können auch sündigen im Hinblick darauf, wie wir unserem Zorn Ausdruck verleihen. Der gerechte Zorn soll auch ein gezügelter Zorn sein. Das kommt später noch in den Versen. Nicht so ein wildes drauf losschlagen, weil wir uns mal wieder Luft machen wollen. Also, Paulus sagt, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Sogar gerechter Zorn kann in Bitterkeit umschlagen. Und darum diese zweite Einschränkung, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lasst sie nicht untergehen. Wissen Sie, im Judentum, da endet mit dem Sonnenuntergang der alte Tag. Deswegen beginnt der Sabbat ja auch schon am Freitagabend, wenn die Sonne untergegangen ist. Und wenn Paulus jetzt sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, dann sagt er damit, nehmt den Zorn nicht mit in den neuen Tag. Nehmt ihn nicht mit in die Nacht hinein. Das ist ein wichtiger Rat auch für Ehepaare. Und wenn ich Traugespräche führe, dann komme ich regelmäßig natürlich auch darauf zu sprechen und sage, machen Sie sich das zu einer guten Regel für Ihre Ehe. Lassen Sie, wenn Sie auch mal Krach miteinander haben und es mal so richtig rumst, lassen Sie die Sonne nicht untergehen über Ihren Zorn. Nehmen Sie es nicht mit in die Nacht hinein. Es zerstört und es quält so viel, wo es überhaupt nicht nötig ist. Lass die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Brüte deinen Zorn nicht aus. Kultiviere deinen Zorn nicht. Und lass deinen Zorn erst recht nicht unkontrolliert vor sich hin brutzeln und vor sich hin kochen und köcheln. Also rechtzeitig klären, rechtzeitig Klärung und Versöhnung suchen. Denn wo man Zorn in sich hineinfrisst und möglicherweise sogar daran festhalten will, vielleicht aus Trotz, da gibt man jemandem Raum und Einfluss, der bei uns keinen Raum und Einfluss haben sollte. Und das ist die dritte Einschränkung, die Paulus vornimmt. Gebt nicht Raum dem Teufel, sagt er. Das ist interessant. Offensichtlich ist Zorn ein beliebtes Werkzeug des Teufels, um Frieden und Segen in Gemeinden und Frieden und Segen in Familien zu stören und zu untergraben. Und der Teufel weiß, wie fließend oft die Grenze zwischen gerechtem und ungerechtem Zorn ist und ungezügeltem Zorn, dass es oft hauchdünn ist und dass wir diese Grenze manchmal überschreiten, ohne es zu merken. Und so führt uns der Teufel sehr gerne an der Nase herum, indem er Raum gewinnt durch unseren ungerechten oder falsch ausgeführten Zorn. Wie viel Gemeinschaft ist dadurch schon zerstört worden? Wie viel fruchtbare Zusammenarbeit kaputt gemacht worden durch ungezügelten Zorn? Wo ungerechter Zorn den Boden des Herzens düngt. Oder wo gerechter Zorn, mit dem wir falsch umgehen, bei uns haften bleibt, da, was wächst da auf dem Herzensboden? Da wächst Bitterkeit, da wächst Hass, da wächst Selbstmitleid, Selbstgerechtigkeit, Stolz, Rachegelüste und andere zerstörerischen Gedanken können dort wachsen, wo der Zorn das Herz düngt. Und darum, sagt Paulus, ist dieser Treibstoffaustausch so wichtig. Raus mit dem falschen Zorn und rein, ja, einerseits mit dem gerechten Zorn, aber dann auch rein mit der immer wieder praktizierten Bereitschaft zur Versöhnung und zur Klärung. Und wie können wir das praktisch machen, wenn uns so ein Zorn packt? Der beste Weg ist bestimmt, dass wir das einfach im Gebet vor unserem Herrn ausbreiten. Und dass wir unseren Zorn gebetsmäßig entsorgen und sagen, Herr, du weißt, das hat mich so gepackt und es treibt mich dermaßen um. Bitte nimm mir das jetzt ab. Ich leg's dir wirklich hin. Ich bitte dich, lass mich auch innerlich zur Ruhe kommen. Ich will nicht schuldig werden an dieser Sache. Vergib mir, wo ich über die Stränge geschlagen habe. Vergib mir, wo ich über das Ziel hinausgeschossen bin. Und lass das jetzt bitte zur Ruhe kommen. Das ist sicherlich die wichtigste und wirksamste Entsorgung unseres Zorns, das Gebet. Und dann kann es in manchen Fällen noch nötig und gut sein, mit dem, wenn ein anderer Mensch noch betroffen ist, mit dem darüber zu reden. Das muss nicht immer sein. Manchmal weiß der das vielleicht gar nicht. Warum soll ich ihn dann beunruhigen? Dann bringe ich das vor Gott ins Reine und wenn ich merke, ich habe wieder Frieden über der Sache und ich kann ihm mit offenem Gesicht begegnen, er weiß das vielleicht gar nicht. Warum soll ich ihn nachträglich dann noch traurig machen oder irgendwie in Unruhe versetzen? Aber vor Gott muss ich es klären. Und es gibt Situationen, wo ich es auch mit dem Betroffenen direkt ansprechen sollte, wenn vielleicht auch bei ihm irgendetwas aufgekommen ist und ich merke das, dann lasst uns reden. Aber lasst uns wirklich da den Weg des Herrn gehen, vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn und zur Versöhnung. Und schon ist Paulus beim nächsten und dritten Gegensatz, und das ist der letzte, den wir heute noch schaffen werden. Und die anderen beiden Gegensätze, die werden wir dann am Sonntag in 8 Tagen, also heute in einer Woche, noch zur Sprache bringen. Also erstens von der Lüge zur Wahrheit, zweitens vom ungezügelten zum gerechten Zorn und drittens vom Stehlen zum Spenden. So kann man diesen Vers 28 zusammenfassen. Vom Stehlen zum Spenden. Wer gestohlen hat, sagt Paulus, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen geben kann. Der stehle nicht mehr. Da steht im Griechischen das Wort Klepto. Das kennen wir für Kleptomanie. Ja? Paulus sagt, früher hast du dich unzulässigerweise bereichert und jetzt sollst du die anderen zulässigerweise bereichern. So ist das gedacht. Normalbenzin raus, Diesel rein. Das steht auch in den 10 Geboten. Du sollst nicht stehlen. Und wie schnell. Man stiehlt Geld, man stiehlt Besitz anderer Leute, man hinterzieht Steuern, man beutet seine Arbeitnehmer aus, indem man ihnen keinen angemessenen Lohn gibt, man beutet seinen Arbeitgeber aus, indem man die Arbeitskraft nicht richtig einsetzt und zur Verfügung stellt. Man lässt Rechnungen verfallen und bezahlt sie nicht. Es gibt viele Varianten, wie wir stehlen können. So, ein Dieb lebt auf Kosten anderer. Und das neue Leben, sagt Paulus, bedeutet jetzt nicht, dass du das Böse nur lässt, sondern das Gute sollst du tun. Also, wie heißt es hier? Arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen geben kann. Und das ist interessant. Christen werden immer wieder dazu angehalten in der Bibel, durch ehrliche Arbeit für sich und ihre Familien den Lebensunterhalt zu verdienen. Also die Christen werden in keiner Weise zu Schmarotzern erzogen im Neuen Testament. Lesen Sie mal 2. Thessalonicher 3 ab Vers 10. 2. Thessalonicher 3 ab Vers 10, da sagt Paulus, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Na, das sind klare Worte. Und dann geht's weiter, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Da war so eine Lehre aufgetreten, der Herr kommt sowieso bald, also setzen wir uns hin und warten. Und Paulus sagt, mitnichten, ihr sollt arbeiten. Und dann 1. Timotheus 5, Vers 8, führte das nochmal an, er sagt, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Also, wir sollen arbeiten, sagt Paulus. Das ist natürlich anders, wenn jemand durch Arbeitslosigkeit daran gehindert wird, dann kann er ja gar nichts dagegen tun. Aber wenn wir arbeiten können, sollen wir arbeiten. Paulus sagt hier mit eigenen Händen, also selber. Das kann auch sein mit eigenem Kugelschreiber oder eigenem Computer, aber jedenfalls selber.
Wir sollen nicht anderen auf die Tasche fallen, wenn möglich. Und das Wort, was hier für arbeiten steht, bedeutet sich einzusetzen. Und der schaffe gut. Das Wort gut, das steht im Griechischen wirklich auch gut im qualitativen Sinne. Also das ist Wertschöpfung. Und wir sollen als Christen gutes Arbeiten, ordentliche Qualität abliefern. Egal in welchem Bereich wir arbeiten. Wenn das ethisch in Ordnung ist, sollen wir gute Qualität liefern als Christen. Es ist hochinteressant, dass die Reformation, die das Wort Gottes wieder auf den Leuchter stellte, das Arbeitsethos in der Bevölkerung wieder ganz anders nach vorn gebracht hat. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass Luther so betont hat, ein Christ ist auch, wenn er da von Gott her stehen soll, an seinem Arbeitsplatz berufen. Und in der Reformation wurde aus der Arbeit dann der Beruf. Weil Luther sagte, wir sind, wenn Gott will, dass wir da stehen, von Gott dorthin berufen. Und wir sollen auch dort dem Herrn gehorsam sein. Wir sollen uns auch dort als Christen bewähren. Als Schaffner oder als Fließbandarbeiter im Kollegenkreis oder als jemand, der Consulting betreibt oder eine Computerfirma führt oder als Krankenschwester arbeitet oder wo auch immer. Wir sind dort als Christen, wir sind berufen und wir sollen gute Arbeit leisten. Dort, wo der Herr uns hinstellt. Und die Schüler in der Schule übrigens genauso. Also, für ehrliche Arbeit sollen wir sorgen. Und dann sagt Paulus, nicht nur für uns selbst, nicht nur für die eigene Familie, sondern auch für andere, auch für das Reich Gottes. Er sagt hier, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Und an anderer Stelle sagt Paulus, mal geben ist seliger als nehmen. Das ist so wichtig, dass wir diese Aufforderung des Herrn sehen, nicht stehlen, sondern spenden. Früher lebte man auf Kosten anderer, jetzt lässt man sich die Hilfe für andere etwas kosten. Und deswegen brauchen wir alle diese Dienstgesinnung. Im Reich Gottes, da sind auch Menschen von Nöten, ja, ich sag's mal ganz einfach, die das Geld dran schaffen. Bestimmte Missionswerke könnten nicht existieren, wenn es nicht Verdiener gäbe, die diese Missionswerke finanzieren, das ist einfach so. Jemand hat mal gesprochen von Charismatikern des Geldes. Also denen hat Gott die besondere Gabe gegeben, Geld ranzuschaffen. Und ich denke, da ist auch ein Mentalitätswandel gerade in Deutschland nötig, weil ja weite Teile in Deutschland immer von den Volkskirchen versorgt worden sind. Das heißt, man zahlte da seinen entsprechenden Steuersatz, der wurde einem automatisch sowieso abgenommen und man kriegte die Versorgung. Das lief ganz normal. Aber in dem Augenblick, wo man sich nicht mehr in den geordneten Verhältnissen der Volkskirche, die sind ja nur finanziell geordnet, nicht theologisch geordnet, theologisch sehr ungeordnet, aber wo man aus diesen eben finanziell geordneten Verhältnissen der Volkskirche herausgeht, da brauchen wir, und wir haben das ja auch unter uns schon erlebt, da brauchen wir auch einen Mentalitätswandel. Dass wir sagen, wir sind selber verantwortlich, auch für die Arbeit, die im Reich Gottes geleistet und finanziert werden muss. Und wenn wir jetzt, wenn Gott das schenkt, demnächst eigene Räumlichkeiten mieten können, dann wird das auch wieder eine Anfrage an uns als Gemeinde sein, sind wir willens, nach unseren Möglichkeiten, das auch mit zu finanzieren. Also Arbeit ist ein wichtiges Feld. Da geht es um unsere Zeit, um unsere Kraft und um unser Geld. Und Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir nicht bequem werden, in dem, was wir tun. Wir sollen gute Arbeit leisten. Wir sollen nicht nur nicht stehlen, sondern wir sollen so arbeiten, dass wir was Ordentliches zu Wege bringen und am besten auch ordentlich spenden können. Wir sollen nicht bequem werden. Aber natürlich, die Arbeit soll sich auch nicht verselbstständigen. Die Arbeit soll nicht ständig unsere ganzen Gedanken und alles, was uns so treibt, bestimmen, dass wir nur noch unsere Arbeit machen. Und darum ist es so wichtig, auch für unsere Arbeit immer wieder die Perspektive des Reiches Gottes zu gewinnen. Und ich weiß von vielen Leuten, die an guten Positionen gutes Geld verdienen, dass sie sagen, das ist für uns eine große Hilfe, dass Gott mir immer wieder klar macht, Mensch, manchmal frage ich mich, warum tust du das überhaupt? Was bringt das für die Ewigkeit, wenn du an der Stelle dich gut einsetzt? Aber dann sage ich diesen Leuten gerne, gut, du bist als Christ dort vor Ort und du kannst Menschen erreichen, die ein Pastor zum Beispiel nicht so leicht erreichen würde. Du kannst dort ein Zeuge Jesu Christi sein an deiner Stelle. Und das andere ist, du kannst Geld dran schaffen, das dem Reich Gottes wieder zugute kommt. Also, so sagt Paulus, nicht stehlen, sondern spenden. Hier geht es um die Arbeit mit der Hand. Und im nächsten Vers, auf den wir dann in 8 Tagen kommen werden, geht es um den Umgang mit unseren Worten. Ich lese das jetzt nur noch mal. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Ich komme für heute zum Schluss. Wir haben jetzt diese ersten Treibstoffwechsel von Paulus verordnet bekommen. Von der Lüge zur Wahrheit, vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn, vom Stehlen zum Spenden. Und eines bitte ich, dass Sie das mitnehmen, dass Sie das festhalten. Das geht hier nicht um einen allgemeinen Moralkatalog. Das ist nicht damit gemeint. Es geht nicht um die pädagogische Verwirklichung eines humanen Ideals. Sozusagen, die Christen haben das beste Erziehungskonzept. Ich bin überzeugt, sie haben es. Aber darum geht es hier noch nicht. Sondern es geht worum? Es geht um unser persönliches Verhältnis zu unserem Herrn. Und deswegen, wir gucken uns das nächsten Sonntag noch genauer an, steht hier in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Darum geht es eigentlich. Es geht hier auch um unser Verhältnis zu dem dreieinigen Gott, der uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Es geht darum, dass wir ihm gehorchen, ihm dienen, ihm auch Freude machen wollen. Darum geht es. Und daran werden wir jetzt ja auch im Abendmahl erinnert. Im Abendmahl, wo der Herr uns ganz neu seiner Vergebung vergewissert. Und ich denke, nach diesem Predigttext können wir das Abendmahl besonders gut brauchen. Wenn wir unsere eigenen Defizite so deutlich sehen und wenn wir den Text weiterlesen, fallen uns noch mehr Defizite sicherlich auf. Dann ist das so tröstlich und stärkend, dass der Herr uns im Abendmahl vergewissert und mein Blut ist für dich geflossen. Ich habe mein Leben für dich gegeben und ich vergebe dir. Zum Abendmahl dürfen wir kommen, nicht weil wir sündlos sind, sondern weil wir unter unserer Sünde leiden. Und weil wir unsere Sünde bei Jesus abladen wollen. Ein berühmter schottischer Theologe, John Duncan aus Edinburgh, der hat eine Abendmahlsfeier geleitet und da merkt er, wie ein junges Mädchen, das er kennt, als das Abendmahl vorbei, also gereicht wird, den Kopf abwendet, hochrot, mit Tränen in den Augen und das Mahl zurückweist. Und er kennt dieses Mädchen und er weiß genau, was da vorgefallen ist. Und dann legt er ihr den Arm auf die Schulter und sagt ihr, sie ist Lassie, take it Lassie, it's for sinners. Nimm es Lassie, nimm das Mahl, es ist für Sünder. Es ist gerade für den, der sich in seiner Unwürdigkeit vor dem Herrn erkennt. Es ist gerade für den, der seine Schuld einsieht, der weiß, wie viel er Jesus Christus noch schuldig bleibt. Aber gerade wenn wir unsere Schuld erkennen, sind wir zum Mahl geladen und der Herr vergewissert uns seiner Vergebung. Und durch seine Vergebung, und auch das macht uns das Mahl deutlich, haben wir dann untereinander eine übernatürliche Gemeinschaft. Die Vergebung des Herrn stiftet uns untereinander eine Gemeinschaft, wie sie zwischen Nichtchristen niemals möglich wäre. Auch das macht das Abendmahl deutlich. Und deshalb sollten wir den Herrn bitten, dass er alles Normalbenzin aus unserem Leben immer wieder raussaugt, das, was die Gemeinschaft gefährdet, und dass er immer wieder den richtigen geistlichen Diesel in unser Leben hineingibt, das, was die Gemeinschaft stärkt, dass wir so mit dem Herrn leben. Und mein ganz praktischer Rat an Sie für die kommende Woche ist der, dass Sie diesen Gottesdienstzettel, der ist ja so schön leuchtend, den verliert man auch nicht so schnell, in Ihre Bibel zum Beispiel legen und einfach durch Ihre Gebetszeiten in der nächsten Woche mitlaufen lassen, ja, als eine Art Beichtspiegel. Ich finde, das ist ausgesprochen hilfreich. Ich kann diese Verse lesen und den Herrn fragen und sagen, an welcher dieser Stellen sind in meinem Herzen Dinge, die geändert und die bereinigt werden müssen. Und so kann dieser ausgesprochen konkrete Predigttext uns als Beichtspiegel in unserer stillen Zeit in der kommenden Woche dienen, wo der Herr uns an bestimmte Punkte führt, wo er uns sagt, da musst du Buße tun. Und ich will dir vergeben. Und dann richtet er unseren Blick nach vorne und er sagt, ich will dir dieses schenken, dass du die Wahrheit sagst, dass du in gerechter Weise mit deinem Zorn umgehst und dass du beitragen kannst zum Bau des Reiches Gottes, auch durch deine Arbeit und alles, was du einsetzt. Das schenke uns der Herr, dass wir ihm folgen und dass er uns festhält und froh macht, auch in der kommenden Woche. Amen. Wir singen jetzt das